bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sagte zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete: Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren schwer geworden. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen: Schlaft nur weiter und ruht. Man kann auch übersetzen: Wollt ihr weiter schlafen? Seht, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, er ist da, der mich verrät. Soweit unser Text heute Morgen. Ich las in diesen Tagen ein Zitat von Albrecht Bengel, einem Theologen aus dem süddeutschen Raum, der sagte: Im Garten Eden nahm die Sünde ihren Anfang. Im Garten Gethsemane fängt die Erlösung an. Dieser Satz, der hat mich in den letzten Tagen sehr stark beschäftigt. Wir wissen völlig klar, die vielen Prophetien des alten Bundes auf Jesus, den Erlöser. Völlig klar, Matthäus 1, Lukas 2, euch ist heute der Heiland, der Erlöser, der Retter geboren. Im Grunde fängt dort ja überall schon das Erlösungswerk Gottes an. Aber ich fand diesen Vergleich so schön oder so einprägend. Im Garten Eden nahm die Sünde ihren Anfang und im Garten Gethsemane fängt die Erlösung an. Und dieses Geschehen im Garten Gethsemane am grünen Donnerstag, so ein Tag vor Karfreitag, vor der Kreuzigung, zeigt uns nochmal in besonderer Weise, ja, jetzt kommt das Erlösungswerk so ein Stück für Stück wirklich auch zur Vollendung. Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert, das spätere Abendmahl. Dann wurde die Verleugnung von Petrus angekündigt. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagte: Das wird mir nicht passieren. Und ein Vers von unserem Predigtext heute Morgen, da heißt es: Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ihr Lieben, die Jünger und auch Petrus, sie waren felsenfest davon überzeugt, es wird nicht passieren, dass wir unseren Herrn verleugnen. Es wird nicht passieren, dass wir von der Seite unseres Herrn weichen. Nein, wir bleiben bei ihm, auch wenn es in den Tod hineingeht. Da sind wir bei deinem Hirten auch. Sind wir bereit, auch für den anderen wirklich in den Tod zu gehen? Und dann kam Gethsemane. Und wir wissen, wie es da weitergegangen ist. Wir wissen, wie schnell sich die Jünger auch zurückgezogen haben. Wir haben gehört, wie sie müde waren und nicht mit Jesus wachen konnten. Da hatte man gerade noch dieses Versprechen abgegeben. Und dann auf einmal ändert sich vieles schon. Ja, das Leben lassen der Hirten, was du sagtest, André, ja. Aber wir gehen jetzt mal so nach und nach durch diese Verse hindurch. Das erste heute Morgen, Gethsemane, Jesus sucht das Gebet. Gethsemane, Jesus sucht das Gebet. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Was für eine besondere Stunde. Im späteren Verlauf von diesem Text heißt es dann ja auch: Und die Stunde ist gekommen. In den Texten davor heißt es zum Teil: Die Stunde ist gekommen, wo der Sohn verherrlicht wird vom Vater. Was ist das für eine ganz besondere Stunde an dem Abend vor der Kreuzigung? Jesus wusste, was kommt. Jesus wusste, welchen Weg er geht. Was ist das für eine ganz besondere Stunde, wo Jesus dort in den Garten Gethsemane geht, um zu beten? Lieben, das sind ganz besondere Augenblicke, die wir hier in der Bibel finden. Jesus sucht die Gemeinschaft mit dem Vater. Wir erleben in diesem ganzen Gebet, wir werden nachher noch näher drauf eingehen, wie Jesus diese Sehnsucht hat, ganz eins zu werden mit dem Vater. Wie Jesus diese Sehnsucht hat, den Willen des Vaters zu erfüllen. Wir sehen aber auch, wie Jesus im Gebet ringt und kämpft, ob dieser Kelch nicht doch noch vorübergehen könnte. Ja, wir lernen hier wirklich den Jesus kennen, der betet. Der betet. Wir haben es an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, wo Jesus sich zum Gebet zurückzieht, in eine Wüste, auf einen Berg. Jesus hat immer wieder diese ganz besonderen Gebetszeiten. Aber hier erleben wir einen Augenblick, der so tief ist, der so wertvoll ist, auch für unser Leben. Gethsemane. Gethsemane war ein Ort, den Jesus öfters aufgesucht hatte. Wir lesen das in Lukas 22, wir lesen das in Johannes 18. Es war ein vertrauter Ort. So wusste auch Judas, wo Jesus sich aufhielt. Es war ein vertrauter Ort, ein stiller Ort, wo er mit seinen Jüngern immer wieder zusammenkam. Aber nun, was das Gebet vor der Kreuzigung. Gethsemane, ein Gebetsort. Jesus sucht das Gebet, ein vertrauter Ort. Gethsemane wird im Gebet zu einem Ort der Vorbereitung. Gethsemane wird aber auch zu einem Ort des Trostes. Schauen wir in das Lukas-Evangelium hinein, da lesen wir: Und ein Engel des Herrn stärkte Jesus, als sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Gethsemane. Hast du in deinem Leben Gethsemane-Orte? Hast du in deinem Leben Gethsemane-Orte, Gebetszeiten, wo du dich zurückziehst, um allein zu sein mit dem Herrn? Hast du solche Gebetsorte, Gebetszeiten im Leben? Hast du solche Zeiten, wo du ganz besonders auch den Trost des Herrn empfängst? Ja, ihr Lieben, es geht um das Gebet Jesu. Ja, ihr habt völlig recht, es geht um das Gebet vor der Kreuzigung. Ja, es geht um dieses Ringen mit dem Vater über den weiteren Weg. Aber wir alle brauchen Gethsemane-Orte. Wir alle brauchen solche Momente, wo wir wirklich eins werden mit dem Vater. Ich las heute Morgen noch von einem unserer Glaubensväter aus längst vergangener Zeit, der sagte: Im Gebet stelle ich mich in die Gegenwart Gottes hinein. Im Gebet stelle ich mich in die Gegenwart Gottes hinein. Und das macht Jesus hier. Er sucht die Gegenwart des Vaters. Lieben, wir leben in einer verrückten Welt. Wir leben in einer verrückten Zeit. In einer sehr unruhigen Zeit auch. Wie wichtig ist es, dass wir Gethsemane-Orte haben. Orte, wo wir beten, wo wir die Gemeinschaft mit dem Vater suchen. Das war für mich das Erste hier, wenn es hier einfach steht: Und Jesus ging dorthin, um zu beten. Wie wichtig ist das auch für uns? Das Zweite, Gethsemane, Jesus gibt seinen Jüngern ihren Platz. Und das wurde mir jetzt in den letzten Tagen so wichtig. Ich weiß nicht, wie euch das so ergangen ist bei diesem Text, aber ich muss oft an die 8 Jünger denken, die so ein bisschen am Rande des Gartens so zurückbleiben. 3 dürfen weiter mitgehen in die Tiefe des Gartens hinein, aber 8 Jünger, die bleiben so am Rande stehen. Ja, ich lese euch das mal in Vers 36, wo Jesus zu den Jüngern sagt, setzt euch hier, ich gehe weiter. Und Vers 37, und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit und ging einen Schritt weiter in den Garten hinein. Also wenn ich bei den 8 Jüngern gewesen wäre, ich hätte gedacht, ach schade. Ich muss am Rande bleiben. Warum darf ich nicht weiter mit Jesus gehen? Warum darf ich nicht weiter mit in den Garten hineingehen? Ich wäre auch so gern bei den anderen 3 Jüngern so dabei gewesen. Aber Jesus sagt, hier ist euer Platz. Und die 3 anderen konnten ein Stück weit weitergehen, aber dann wurde auch ihnen einen Platz zugewiesen. Und das wurde mir so wichtig, wo es hier im Grunde um was ganz anderes noch geht. Aber in diesem ganzen Geschehen gibt Jesus eine genaue Platzanweisung. Und die einen sind am Rand, die anderen gehen etwas tiefer mit in den Garten hinein. Aber ihr Lieben, das ist letztendlich völlig egal, wenn der Herr sagt, und das ist jetzt dein Platz. Und wenn Jesus sagt, das ist jetzt dein Platz, dann bin ich auch gerne am Rande des Gartens. Und wenn Jesus sagt, geh ein bisschen tiefer mit hinein, ja, dann ist das mein Platz. Aber ihr Lieben, ich finde das so schön. Jesus sagt, setzt ihr euch hier hin, und den anderen sagt er, und setzt euch dort hin. Und so hat Jesus auch für dich einen Platz. Der eine hier, der andere dort, der eine scheinbar ein wenig mehr am Rande, der andere weiter vorne, keine Ahnung. Aber Lieben, wenn es ein Platz ist, den Jesus mir zeigt, dann muss ich nicht nach den Gründen suchen. Wenn es ein Platz ist, den Jesus mir zeigt, dann muss ich nicht mit aller Macht nach Erklärungen suchen, sondern darf ich dankbar auch meinen Platz annehmen. Und wenn du das Gefühl hast heute Morgen, ich bin irgendwo so da am Rande vom Garten, dann ist es dein Platz, den du ausfüllst, den Jesus dir gibt. Ihr Lieben, das ist so schön. Ich habe am letzten Wochenende so 5 Bibelarbeiten über Nehemia gehalten. Nehemia wurde in dem einen Vers zum Geburtstag erwähnt, ne? Ganz genau. Den Vers hatten wir auch. Und da wird die Mauer von Jerusalem gebaut. Lieben, und da gibt es viele einzelne Plätze. Und der eine baut sein Haus, gerade Nehemia 4, vor einem großen Haus. Der andere baut die Mauer vor einer ganz kleinen Kammer. Ein anderer baute sein Haus vor einer kleinen Zelle. Der eine baute am Schaftor, der andere baute woanders. Jeder hatte seinen Platz, aber die Aufgaben waren unterschiedlich. Aber jeder nahm seinen Platz ein. Und das ist so tröstlich, so ermutigend. Ich darf mich dorthin setzen und dort wirken, wo Jesus mich hinstellt. Und diese 3 Jünger, sie werden jetzt weiter mitgenommen, Petrus, Jakobus und Johannes. Und ich habe lange überlegt, welche Bedeutung haben sie hier? Im 5. Buch Mose, Kapitel 19, da lesen wir, all das, was beschlossen wird, was entschieden wird, muss vor 2 oder 3 Zeugen passieren. Und Jesus nahm 3 Zeugen mit von dem, was jetzt passierte. Diese 3 Zeugen waren sehr dicht an seinem Gebetskampf beteiligt. Diese 3 Zeugen, sie waren so ganz dicht an Jesus dran, in seiner Nähe. Und auch wenn sie nachher geschlafen haben, aber diese 3 Zeugen, sie bekamen mit, wie Jesus durch das Leid hindurchgeht. Wie Jesus ihnen sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Ja, diese drei Zeugen, sie hatten hier einen besonderen Platz. Sie waren schon öfters mit Jesus alleine. Auferweckung der Tochter Jairus auf dem Berg der Verklärung, da haben sie die Herrlichkeit Jesu gesehen. Aber jetzt erleben diese drei Zeugen das Leiden Jesu mit. Gethsemane, Jesus gibt ihnen ihren Platz, den Jüngern. Und obwohl er von Petrus wusste, dass er ihn verleugnen würde, wurde selbst Petrus mitgenommen in diesen besonderen Augenblick dort in der Tiefe des Gartens. Also das erste, Gethsemane, Jesus sucht das Gebet. Das zweite, Gethsemane, Jesus gibt seinen Jüngern jeweils ihren Platz, den sie genau dort ausfüllen sollen. Die einen mehr am Rand, die anderen als unmittelbare Zeugen, auch von dem Leiden Jesu, was er dort durchmacht. Aber finde ein Ja zu dem Platz, an dem Jesus dich stellt. Das dritte heute Morgen, Gethsemane. Jesus leidet. Jesus leidet. Verse 37 bis 38. Und wir lesen dort, und Jesus fing an zu trauern und zu verzagen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus leidet und er teilt sich seinen Jüngern hier mit. Und wir merken hier, Jesus ist Mensch. Jesus ist wirklich ganz Mensch. Er ist betrübt, er ist geängstigt. Man kann übersetzen, er ist voller Unruhe und voller Angst. Er, der ganz Mensch ist und er, der Sohn Gottes ist. Voller Angst und Betrübnis. Ich war am Donnerstagabend in einer Blaukreuzgruppe unterwegs in Oldenburg. Und die Leitung der Gruppe stellt eine Frage, gleich am Anfang. Was beschäftigt euch? Und ihr könnt euch vielleicht denken, die Gruppe, die dort zusammen war, welche Antworten kamen. Angst, sagte eine Frau. Mich beschäftigt Angst. Angst, wie wird alles weiter sich entwickeln? Angst, was kommt dort auf uns zu? Und es waren andere da, die auch so in dieser Richtung weiterdachten. Menschen voller Angst. Und wir erleben das auch in diesen Tagen ganz stark. Diese Unruhe, diese Verunsicherung, diese Angst, die da ist. Und jetzt lesen wir hier in unserem Text. Selbst der Sohn Gottes, er ist betrübt und geängstigt bis zum Tode. So wie Lukas das sagt, und der Schweiß wurde wie Blutstropfen. Jesus hier, der leidende Sohn Gottes. Jesus ist der herrliche Sohn Gottes, aber Jesus ist auch der leidende Sohn Gottes. Paulus sagt in Römer 8, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Und im Hebräerbrief Kapitel 4, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist. Es kommt ein Satz hinterher, jedoch ohne Sünde. Aber Jesus kennt das Leiden, Jesus kennt deine Angst, Jesus kennt deine Sorgen. Er hat es durchlitten, er hat es erlebt, ihr Lieben. Jesus leidet. Die Jünger erfahren den leidenden Menschensohn, der zugleich Gottes Sohn ist. Und wenn Jesus hier sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, dann schaut mal in die Psalmen hinein. Zum Beispiel Psalm 88, Vers 4. Da gebraucht Jesu Worte der Psalmen, Psalm 22 und so weiter und so fort. Jesus betet hier mit Worten der Psalmen. und wird so eins mit dem Leiden der Menschen damals und mit seiner eigenen Situation. Jesus leidet. Ist dir das noch bewusst? Jesus hat nicht nur am Kreuz gelitten, da hat er furchtbare Qualen erlitten. Jesus litt hier schon im Garten Gethsemane, weil er wusste, hier geht es um meine und deine Sünde und ich muss den Weg in den Tod hineingehen. Ich muss diesen Kelch trinken. Jesus leidet. Er leidet für dich und für mich. Auch das ist Gethsemane. Gethsemane ist Gebetsort. Gethsemane ist ein Ort, wo seine Jünger eine ganz besondere Platzanweisung bekommen. Aber Gethsemane ist auch ein Ort des Leidens unseres Herrn Jesus Christus. Das vierte. Gethsemane, Jesus beauftragt. Und diese drei, die jetzt in der Nähe Jesu sind, bekommen eine ganz besondere Platzanweisung und einen ganz besonderen Auftrag. Jesus sagt zu ihnen, wacht mit mir, wacht mit mir. Nach der ersten Gebetszeit, wacht mit mir. Nach der zweiten Gebetszeit, sagt Jesus, wacht und betet. Wachen. Was bedeutet wachen? Wachen bedeutet die Augen aufhalten. Die Augen aufhalten. Wachen bedeutet aufmerksam sein für die Gefahren. Wachen bedeutet nicht nachlassen im Glauben. Wachen bedeutet bereit sein. Wachen wir noch? Wachen wir noch? Haben wir die Augen noch offen? Sind wir noch aufmerksam für all die Dinge, die heute auf uns einstürmen? Wir erleben hier in unserem Land nicht den offenen Widerstand gegen den Glauben. Wir erleben die Unterwanderung des Glaubens. Eine Vermischung mit vielen anderen esoterischen, fernöstlichen Religionen. Wir erleben eine Verflachung, wo vieles, alles auf einer Stufe gestellt wird. Es ist alles egal, letztendlich, woran du glaubst. Ja? Das ist nicht dieser offene Widerstand. Nein, es wird von unten unterwandert. Und wie viele Christen sagen auch an dieser Stelle, ja, ist so. Der eine glaubt das, der andere glaubt das. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, du glaubst an irgendwas. Ja? Und warum nicht ein bisschen Esoterik? Warum nicht ein bisschen fernöstliche Religion? Das passt doch alles gut zusammen. Ihr Lieben, und wir merken, wenn wir hier nicht wachsam sind, und ich mehr habe viele Gespräche mit Menschen, die das nicht unterscheiden können, die es einfach nicht unterscheiden können und meinen, es ist doch alles gut. Ihr Lieben, wir brauchen Wachsamkeit, damit wir nicht vom Glauben abirren, damit wir nicht von Jesus abirren, damit wir nicht vom Wort Gottes abirren. Das steht ja nicht umsonst hier in der Bibel. Wachet und betet. Wenn es diese Gefahren nicht geben würde, hätte Jesus nicht gesagt, wachet. Aber weil es die Gefahren gibt, muss er sagen, wachet und betet. Haltet die Augen offen, haltet eure Herzen offen, dass wir unterscheiden können, was von unten ist oder was von oben ist. Ja? Dass wir unterscheiden können, was aus der Welt kommt und was aus dem Wort Gottes kommt. Wachet. Und dann geht's ins Gebet hinein, wo wir all diese Dinge dann wirklich im Gebet von unserem Vater bringen, so wie Jesus das hier auch tut. So wie ihr das vorhin getan habt. Ihr habt Gebetsanliegen gesammelt. Im Gebet vor dem Herrn tragen. Das ist der Auftrag hier an diese drei Jünger, die unmittelbar hier in der Nähe Jesus sind. Das ist der Auftrag, aber auch an uns. Petrus sagt später in seinem ersten Petrusbrief, seid nüchtern und wacht. Warum? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Es gibt ein wunderbares Wort aus dem Buch der Sprüche. Ich lese euch das mal vor. Sprüche 8, Vers 34. Sprüche 8, Vers 34. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, indem er täglich an meinen Türen wacht und die Pfosten meiner Tür hütet. Ich liebe dieses Wort. Ich lese es heute noch einmal. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, indem er täglich an meinen Türen wacht und die Pfosten meiner Tür hütet. Leben Tag für Tag in der Nähe Jesu sein. Tag für Tag die Lauscher aufsperren und horchen und lauschen, was der Herr uns sagen möchte. Aber ich höre dann nicht mehr, wenn ich mich von ihm entferne. Ich höre dann nicht mehr, wenn ich mich von ihm entferne. Ich höre nur, wenn ich wirklich an seiner Tür lausche. Ich höre nur, wenn ich bei ihm bin. Lasst uns die Augen, die Herzen, die Ohren offen halten. Lasst uns wachsam sein. Mit wem denn? Und jetzt heißt es hier weiter, mit mir. Das kann man überlesen hier. Wacht und betet mit mir. Ja, Jesus sehnte sich nach dem Gebet der Jünger. Ja, Jesus möchte, dass die Jünger ihn durchtragen durch diese schweren Stunden. Aber dieses mit mir zeigt mir auch heute, beten wir mit Jesus. Beten wir mit ihm. Nehmen wir ihn als unseren Fürsprecher in unsere Gebete hinein. Er ist heute der Fürsprecher, der zu Rechten des Vaters sitzt. Beten wir mit ihm in seinem Namen. Das ist der Auftrag hier an diese drei Jünger. Die drei Jünger durften hier an dieser ganz besonderen Gemeinschaft teilnehmen. Und sie erfahren hier, wacht und betet. Und dann lesen wir beim zweiten Mal, und ihre Augen waren beschwert. Ihre Augen waren beschwert. Nach dem Markus-Evangelium heißt es sogar, sie waren nicht mehr in der Lage, mit Jesus zu reden. Lest mal Markus dazu, da wird das deutlich. Sie konnten nicht mehr mit Jesus reden. Und wir spüren, wie schwer das Wachen und Beten ist. Wir spüren, wie man gerade noch gesagt hat, Herr, wir gehen mit dir in den Tod hinein. Und wie man wenige Augenblicke später schon müde ist. Galaterbrief, da sagt Paulus, wie ist es möglich, dass ihr so schnell wieder vom Glauben abfallt? Ja, wir können ganz schnell wieder müde werden. Die Versuchung des Teufels ist der Versuch, uns von Jesus wegzuziehen. Die Versuchung des Teufels ist der Versuch, uns von Jesus wegzuziehen. Und deshalb kommt hier der Auftrag, wacht und betet. Lieben, lasst uns Wächter sein und beten in unserer Zeit. Gethsemane, gerade haben wir noch gesagt, Jesus leidet. Jetzt haben wir gesagt, Gethsemane, Jesus beauftragt. Das fünfte, Gethsemane, Jesus betet jetzt zum Vater. Wir haben als erstes gesagt, Jesus sucht das Gebet, aber jetzt schauen wir uns das Gebet nochmal besonders an. Jesus betet zum Vater. Mein Vater, sagt er, mein Vater. Zunächst beim ersten Gebet überlegte noch, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt müsst ihr mal das zweite Gebet lesen. Und da heißt es beim zweiten Gebet, und es geschehe so. Ja, dein Wille geschehe. Und hier merken wir den großen Unterschied. Im ersten Gebet, Herr, wenn es dein Wille ist. Im zweiten Gebet, dein Wille geschehe. Und damit sagt Jesus sein volles Ja. Ich will den Leidenskelch trinken. Das dritte Gebet ist eine Wiederholung des zweiten Gebetes. Und dort, wo ein drittes hinzukommt, ist es immer das Endgültige. Es ist das Endgültige, so wird es jetzt geschehen, so wird es kommen. Hiob, das Gott ruft zweimal oder dreimal, aber dann kommt das Endgültige. Paulus, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, wegen meiner Schwachheit. Wisst ihr, das dritte ist immer in diesem Zusammenhang das Endgültige. Und so ist auch das dritte Gebet Jesu das endgültige Ja Jesu zu diesem Weg ans Kreuz erleben. Und wir merken diesen ganzen Gebetskampf hier, wir merken das Ringen mit dem Vater. Denk mal an Jakob, am Jabok, Abraham, wo es da um Sodom und Gomorra ging. Auch dort haben Menschen im Gebet gerungen und so ringt auch Jesus hier im Gebet. Der Theologe Schlatter sagte, der Gehorsam wird hier errungen. Er wird von Jesus errungen. Und so ist Gebet nicht nur mehr was Oberflächliches, es ist ein Gebetskampf, ein Ringen mit dem himmlischen Vater. Es geht um den Kelch, den Jesus trinken wird. Jetzt schauen wir mal das alttestamentliche Passafeier an. Der Kelch wurde vom Hausvater gesegnet. Es wurde über den Kelch der Lobpreis ausgesprochen. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 10, da spricht er vom gesegneten Kelch. Und in Vers 21 vom Kelch des Herrn. Und Jesus sagt in Lukas 22 oder spricht in Lukas 20 vom Leidenskelch, vom Kelch der Leiden. Und wir merken, welche Bedeutung auch hier in diesem Gebetskampf der Kelch hat. Es ist der Segenskelch für die Menschen, aber es ist der Leidenskelch, den Jesus trinken muss, um unserer Sünde willen. Und diesen ganzen Gebetskampf, den erleben wir hier mit, bis zu diesem dritten Gebet, wo es letztendlich klar ist, Jesus sagt ein Ja zum Willen des Vaters. Es geschehe so. Und so wird der Segenskelch und der Leidenskelch, der Psalm 116, der Kelch des Heils für dein und mein Leben. Der Kelch des Heils für dein und mein Leben. Jesus handelt jetzt völlig im Einvernehmen mit dem Vater. Es war das Erlösungswerk, das der Vater vom ersten Buch Mose an bis zum letzten geplant hat. Dass sich durch das ganze alttestamentliche Prophetien und Bücher hindurchzieht. Und Jesus sagt jetzt im Garten Gethsemane, einige wenige Augenblicke vor der Kreuzigung. Ja, Vater. Ja, Vater, es geschehe so. Spürt er diesen Gebetskampf Jesu? Worum ringt Jesus denn? Sollen wir das mal ganz persönlich machen? Er ringt um dein Leben. Er ringt um dein Leben. Nicht um sich, haben wir gehört. Er war ohne Sünde. Er ringt um dein Leben, dass du von deiner Sünde frei wirst. So wie André 2010 auf dem Balkon saß, ja? Wo du diesen Gebetskampf, dieses Ringen, dieses Ziehen des Hirten gespürt hast. Und er dann Ja sagtest zu Jesus. Das passiert im Gebet Gethsemane. Das Gebet Jesu zum Vater ist ein Ringen um unser Leben. dass wir nicht verloren gehen in der Ewigkeit. Das ist dieser Gebetskampf in Gethsemane. Und dass Jesus diesen Weg geht. Und dann kommt das Letzte. Gethsemane, Jesus geht seinen Feinden entgegen. Der Gebetskampf ist jetzt abgeschlossen. Er sagt zu seinen Jüngern, das ist ein bisschen schwer verständlich von einigen Übersetzungen her, schlaft nur weiter und ruht. Ja, der alte Luthertext hat hier stehen, hört jetzt auf zu schlafen. Das ist vorbei. Wir müssen aufstehen und gehen. Und darum geht es letztendlich. Es heißt hier dreimal in diesen letzten beiden Versen, seht, seht, seht und steht auf. Jesus hätte sich mit seinen Jüngern ja in einer Höhle, Gethsemane war ja Ölkälte und so weiter, da waren noch Höhlen. Er hätte sich in einer Höhle verstecken können und warten können, dass die Feinde ihn dort aufspüren. Aber Jesus versteckt sich nicht, nachdem er ein Ja fand zum Willen des Vaters. Nein, er geht seinen Feinden entgegen. Steht auf, lasst uns gehen und seht, der, der mich verrät, der steht vor der Tür. Das ist Jesus. Die Zeit des Ruhens ist vorbei. Die Stunde Gottes ist gekommen. Und alles richtet er jetzt aus. Auf diesen letzten Schritt, auf diesen letzten Weg bis zum Kreuzen. Noch einmal, er tut es für dich und für mich. Gethsemane, Jesus geht den Feinden entgegen. Jesus gibt sich in die Hände der Sünder. Vers 45, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überliefert wird. Ja, Jesus begibt sich in die Hände der Sünder, der römischen Soldaten letztendlich, die ihn dort ans Kreuz geschlagen haben. In die Hände der Heiden, zwischen Verbrechern gekreuzigt. Das ist Jesus. Gethsemane-Orte. So sind wir heute Morgen angefangen. Gethsemane. Was ist Gethsemane? Gethsemane ist ein besonderer Gebetsort. Jesus sucht das Gebet. Das Zweite, Jesus Gethsemane ist ein besonderer Ort, wo wir unseren Platz finden, den Jesus für uns vorgesehen hat. Das Dritte, Gethsemane, Jesus leidet, ihr Lieben. Der Sohn Gottes, der herrliche Sohn Gottes, er leidet. Und er kann unsere Ängste, Sorgen, unser Leid gut verstehen. Das Vierte, Gethsemane, Jesus beauftragt. Wozu beauftragt Jesus? Wachen und beten, gerade in unserer Zeit. Das Fünfte, Gethsemane, Jesus betet zum Vater. Es ist ein Ringen um dein und mein Leben. Und das Letzte, Jesus begibt sich in die Hände der Sünder. Er geht den Feinden entgegen. Er weicht nicht aus. Er weicht nicht aus, weil er uns retten will. Herr Jesus, so kommen wir zu dir heute Morgen in dieser Passionszeit. Wir kommen zu dir, Herr, der dort im Garten Gethsemane einen gewaltigen Gebetskampf ja, durchrungen, durchkämpft hat, um unsretwillen, damit wir nicht verloren gehen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass viele Menschen noch das auch für sich erkennen, was du für sie getan hast. Ja, Herr, und ich bitte dich auch für uns, dass wir Gethsemane Orte haben, dass wir Orte des Gebetes haben, dass wir wachsam sind und uns nicht vom Glauben abbringen lassen. Und dass wir den Platz ausfüllen, den du für uns vorgesehen hast. Ob am Rande oder in der Mitte. Nein, lasst uns den Platz einfach ausfüllen, den du für jeden Einzelnen von uns hast. im Gebet und im Wachen. Amen.
Amen.